Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Ann-Kathrin Büsker einen schönen guten Abend. Ein Arbeitsparteitag sollte es werden für die CDU in Leipzig, um über das zu sprechen, was konservative Politik so ausmacht. Aber schon seit Wochen hatte sich ja angekündigt, es würde auch kräftig um Personalfragen gehen. Die Konfliktlinie? Kramp-Karrenbauer gegen Merz. Nicht nur die Personen selbst, auch die Lager, die dahinter stehen. Wir berichten gleich, wie beide sich geschlagen haben. Der Fall Miri wird uns beschäftigen. Der Clanchef aus Bremen darf abgeschoben werden. Das Verbot einer NPD-Demo gegen Journalisten in Hannover wurde aufgehoben, auch darüber berichten wir. Und es geht gleich doppelt um das deutsch-türkische Verhältnis. Auslöser sind ein festgenommener Anwalt und deutsche Panzer in Nordsyrien. Der Hintergrund ab 20 vor 7, ein Geschichte aktuell. USA, US-amerikanische Forscher, denen ist die Isolierung eines einzelnen Gens gelungen, und zwar vor 50 Jahren. Mit Blick auf den CDU-Parteitag in Leipzig waren heute vor allem zwei Reden mit großer Spannung erwartet worden. Die von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer und die ihres permanenten, wenn auch inoffiziellen Widersachers Friedrich Merz. Er hatte zuletzt ja mit mehreren Nadelstichen in Richtung der Bundesregierung Vermutungen geschürt, er könnte mit Blick auf die K-Frage dann doch Ambitionen gegen die Parteichefin haben. Heute nun kein direktes Rededuell, aber durchaus eine klare Positionierung von Kramp-Karrenbauer. Silvia Engels beobachtet den Parteitag in Leipzig für uns. Frau Engels, wie hat sich Annegret Kramp-Karrenbauer präsentiert?
Es war eine Rede zwischen Sachlichkeit und Attacke, würde ich mal sagen. Schon zu Beginn ging Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Kritiker an. Sie lobte die Regierungsarbeit von Angela Merkel, sprach von 14 guten Jahren.
Sich dann als Partei hinzustellen und zu sagen, liebe Leute, das war alles falsch und alles schlecht, was in den letzten 14 Jahren passiert ist. Das ist keine erfolgreiche Wahlkampfstrategie und das sollten wir uns echt gar nicht angewöhnen, liebe Freundinnen und Freunde.
Ja, und das ging dann direkt an die Adresse von Friedrich Merz. Der hatte ja die Regierungsarbeit von Merkel als grottenschlecht dargestellt. Dann sprach die Parteichefin lange über Kernthemen der CDU, wie wir sie kennen. Sie hob die Bedeutung von Kindern und Familie hervor, betonte sachlich den Einsatz der CDU für Wettbewerbs- und soziale Marktwirtschaft. Und dann grenzte sich Annegret Kramp-Karrenbauer gegen die Linkspartei und vor allen Dingen von der AfD ab.
Das sind die, die ein geistiges Klima schaffen, aus denen auch politische Morde wie der politische Mord an unserem Freund Walter Lübcke passiert ist. Das sind die Brandstifter. Und wir dürfen nie die Biedermänner sein, die ihnen auch noch die Streichhölzer geben, damit sie diesen Brand anstecken können.
Ja, und in der Außenpolitik bekannte sie sich dazu, die Verteidigungsausgaben weiter aufzustocken. Sie verteidigte ihren Vorstoß einer internationalen Schutztruppe in Nordsyrien. Mehrfach gab sich Annegret Kramp-Karrenbauer selbstkritisch, es sei im letzten Jahr nicht alles so gelaufen wie gewünscht. Sie rief ihre Partei zur kontroversen inhaltlichen Debatte auf, aber auch zum Zusammenstehen.
Ich bin konservativ genauso gut, wie ich liberal bin und wie ich sozial bin. Und nur wenn alle diese Flügel, ihre Flügel ausstrecken können, dann werden wir als Partei auch wieder in andere Sphären fliegen können. Und eins will ich euch auch sagen, es gibt nicht die Werteunion und die Union der Mitte, es gibt nur eine Werteunion und das ist die CDU Deutschland und es gibt nur eine Union, die in der Mitte ist und das sind wir und auch das muss deutlich gesagt werden.
Ja, und das war wieder die Abteilung Attacke. Damit adressierte sie direkt die konservativen Gruppierungen in der CDU, die einen Rechtsschwenk der Union fordern. Und dann ganz zum Schluss, stellte sie überraschend deutlich, aber klar, die Machtfrage.
Wenn ihr der Meinung seid, dass dieses Deutschland, so wie ich es möchte, nicht das Deutschland ist, das ihr euch vorstellt, wenn ihr der Meinung seid, dass dieser Weg, den ich gemeinsam mit euch gehen möchte, nicht der Weg ist, den ihr für den richtigen haltet, dann lasst es uns heute aussprechen und dann lasst es uns heute auch beenden. Hier und jetzt und heute.
Ja, und damit hatte sie ihre Kritiker noch einmal herausgefordert. Am anschließenden Applaus ließ sich ablesen, dass die Delegierten eine Entscheidung über den Parteivorsitz derzeit nicht wollen. Und dann meldete sich der sächsische Ministerpräsident Kretschmer.
Solange Sie auf dem
Heute wird nicht Schluss gemacht, Annegret. Heute geht's erst richtig los. Wir freuen uns auf eine freuen uns jetzt auf eine spannende Aussprache.
Und damit kam er eben, diese Aussprache, Frau Büsker, denn der sächsische Ministerpräsident, der schien da die Stimmung der Delegierten gut auf den Punkt gebracht zu haben.
Ja, dann schauen wir auf den Widersacher von Annegret Kramp-Karrenbauer. Wie hat Friedrich Merz gekontert?
Ja, er machte ganz direkt zu Anfang deutlich, wir haben es eben schon mal ganz kurz gehört, dass es ihm nicht darum ging, die Herausforderung von Kramp-Karrenbauer aufzugreifen, schon gar nicht um den Parteivorsitz.
Wir sind loyal zu unserer Vorsitzenden, zu unserer Parteiführung und zur Bundesregierung.
Er lobte AKK für eine ehrliche und mutige Rede und stellte sich hinter die Idee einer internationalen Schutztruppe für Nordsyrien. Merz sprach nur eine Viertelstunde lang, verlangte von seiner Partei auch künftig für Wettbewerb und technischen Fortschritt einzustehen. Und dann hielt er AKK doch etwas entgegen.
Solange Sie auf dem Boden unseres Grundsatzprogramms stehen, haben sowohl die Werteunion als auch die Union der Mitte ihren Platz in der Union.
Und damit war dann wieder klar, dass es diese Bruchlinie eben doch gibt. Kurz und gut, den Kampf um den Parteivorsitz, den Merz eh nie wollte, den hat der frühere Unionsfraktionschef auch nicht aufgenommen. Aber Frau Büsker, den um die Kanzlerkandidatur hat er offen gehalten.
Silvia Engels war das live aus Leipzig. Der Parteitag der CDU auch Thema in unseren Kommentaren hier im Deutschlandfunk um 19.05 Uhr. Der Fall Ibrahim Meri hatte die Bremer Behörden, aber auch das Bundesinnenministerium in Berlin in den vergangenen Monaten kräftig auf Trab gehalten. Der Clan-Chef aus Bremen hatte eigentlich eine Einreisesperre, war dann wenige Wochen nach seiner Abschiebung illegal nach Deutschland eingereist und hatte hier einen Asylantrag gestellt. Nun ist klar, er darf abgeschoben werden. Einzelheiten von Felicitas Böselager.
Es sind zwei Niederlagen, die Ibrahim Meri heute vor den Bremer Gerichten erlitten hat. Zunächst hat das Bremer Landgericht seine Klage gegen Abschiebehaft abgelehnt. Das bedeutet, dass er bis zum 2. Dezember inhaftiert bleiben kann, erklärt der Sprecher des Landgerichtes Gunnar Isenberg.
Das Landgericht geht davon aus, dass die Anordnung der Sicherungshaft rechtmäßig erfolgt ist, der Betroffene also ausreisepflichtig ist, da er unerlaubt in die Bundesrepublik Deutschland eingereist ist. Die Kammer geht zudem davon aus, dass bei den Betroffenen die Fluchtgefahr begründet ist und deswegen auch eine weitere Anordnung der Haft verhältnismäßig ist.
Wenig später beschloss das Bremer Verwaltungsgericht, dass Meri ab sofort in den Libanon abgeschoben werden darf. Damit lehnte es den Eilantrag seines Anwaltes ab, der erreichen wollte, dass Meri während des laufenden Asylverfahrens nicht abgeschoben werden darf. Meri hatte gegen eine Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge geklagt, das seinen Antrag auf Asyl als offensichtlich unbegründet abgelehnt hatte. Das Verwaltungsgericht sah aber keine ernstlichen Zweifel an der Entscheidung des BAMF. Außerdem habe das Gericht nicht angenommen,
dass dem Antragsteller im Libanon eine konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit droht oder eine erniedrigende oder unmenschliche Behandlung.
So Verena Kurell vom Verwaltungsgericht Bremen. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Wann genau der Clan-Chef abgeschoben wird, ist noch unklar. Bundesinnenminister Horst Seehofer begrüßte die Entscheidung der Bremer Gerichte. Das sei ein großer Erfolg für die Durchsetzungsfähigkeit unseres Rechtsstaates, heißt es in seinem Statement. Das Ministerium würde alles dafür tun, um die Abschiebung jetzt so schnell wie möglich durchzuführen, erklärte Seehofer weiter. Der Fall Meri hatte bundesweit großes Aufsehen erregt. Nachdem der Clan-Chef im Juli in den Libanon abgeschoben wurde, tauchte er im Oktober illegal wieder in Bremen auf und stellte einen Asylantrag. Daraufhin wurde er festgenommen und ist seitdem in Abschiebehaft. Meri war in den Jahren 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal verurteilt worden, unter anderem wegen bandenmäßigen Drogenhandels.
Die NPD hat am Samstag zu einer Kundgebung in Hannover aufgerufen. Eine Demonstration, die sich explizit gegen JournalistInnen richtet, die über das rechtsextreme Milieu in Deutschland recherchieren und schreiben. Die Polizei hatte die Demonstration verboten. Das Verwaltungsgericht Hannover hat dieses Verbot am Nachmittag gekippt. Alexander Budde mit Einzelheiten.
Die rechtsradikale NPD will vor das Landesfunkhaus des NDR in Hannover ziehen, um Rache für einen Beitrag des NDR-Fernsehjournalisten Julian Feldmann über den inzwischen verstorbenen Kriegsverbrecher Karl M. zu üben. In den bundesweiten Aufrufen zur Kundgebung werden 9 weitere in der rechtsradikalen Szene recherchierende Journalisten namentlich zu Feinden erklärt. Die in Hannover avisierten Redner seien fast ausnahmslos schon wegen Volksverhetzung in Erscheinung getreten, sagt Volker Kluwe. Und Hannovers Polizeipräsident verweist auf weitere Erkenntnisse, die nach Auswertung einschlägiger Messenger-Dienste und Internetforen vorlägen.
Wenn wir mal berücksichtigen, dass psychische Gewalt im Sinne von Rache bereits durch den Aufruf zur namentlichen Nennung von Journalisten sowie Lieferung entsprechender Lichtbilder und die ausdrückliche Veröffentlichung der betreffenden Person in den sozialen Medien ausübt, dann ergibt sich für uns insgesamt aus dieser Versammlung heraus ein fundamentaler Angriff auf die Pressefreiheit.
Doch nur Stunden später gibt das Verwaltungsgericht in Hannover einem Eilantrag der NPD gegen das von der Polizeibehörde verhängte Demonstrationsverbot statt. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass ein Versammlungsverbot nur als letztes Mittel zulässig sei, wenn die öffentliche Sicherheit unmittelbar gefährdet ist und die Gefahr nicht anders abgewendet werden kann. Gerichtssprecher Burkhard Lange.
Die Kammer geht schon davon aus, dass von der Kampagne der NPD insgesamt und auch von dieser Versammlung einschüchternde Tendenzen ausgehen können. Aber nicht aus der Versammlung als solcher, sondern eher durch den gesamten Kontext.
Die Polizeidirektion Hannover hat beim Oberverwaltungsgericht in Lüneburg umgehend Beschwerde eingelegt. Doch dessen Entscheid stand am frühen Abend noch aus. Als Reaktion auf die NPD-Aktion rufen Journalisten, Medienhäuser und Verbände unter dem Motto »Schützt die Pressefreiheit« zu Gegenkundgebungen am Sonnabend auf.
Alexander Bode berichtete. Mitte September wurde in der Türkei ein Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft festgenommen. Bekannt geworden ist das allerdings erst an diesem Mittwoch. Der Fall beschäftigt seitdem die politische Debatte hier, denn es wird befürchtet, dass durch seine Festnahme Informationen an die türkischen Behörden gelangt sein könnten, die dort besser nicht landen sollten. Es geht um die Akten von Türkinnen und Türken, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Frank Capellan berichtet.
Sind es 200? Sind es deutlich mehr? Wie viele sensible Akten sind in die Hände der türkischen Behörden geraten? Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl fordert Klarheit. Vom größten anzunehmenden Unfall spricht Geschäftsführer Günter Burkhardt. So etwas dürfe nicht passieren. Deutsche Akten dürfen nicht an einen Verfolgerstaat geraten. Das unterstreicht gegenüber dem Deutschlandfunk auch Sevim Dadelin. Der deutsche Staat muss den Betroffenen nun Schutz gewähren, verlangt die Bundestagsabgeordnete der Linken.
Man weiß über diese Verhaftung, man weiß über die Gefährdung von Dutzenden, wenn nicht Hunderten Asylantragstellern in Deutschland. Da sind 250 Akten, die in Besitz der türkischen Regierung jetzt gelangt sind. Vertrauliche, hochsensible Daten sind da drauf. Und die Bundeskanzlerin Merkel hat in Kroatien noch vor einigen Tagen noch mal Geldhilfen in Aussicht gestellt für den Präsidenten. Das halte ich für die falsche Politik. Wir brauchen jetzt harte Maßnahmen.
Der sogenannte Kooperationsanwalt hatte für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Angaben türkischer Asylbewerber zu ihren Verfolgungsgründen überprüft. Der türkische Jurist arbeitete dafür eng mit der deutschen Botschaft in Ankara zusammen und wurde bereits vor 2 Monaten verhaftet. Am Rande des G20-Treffens in Japan kündigte Außenminister Heiko Maas nun an, gegenüber seinem türkischen Kollegen Cavusoglu auf eine schnelle Freilassung zu drängen.
Das ist für uns in keiner Weise nachvollziehbar. Wir kümmern uns bereits jetzt um diesen Fall. Wir sind der Auffassung, dass es dafür auch eine schnelle Lösung geben muss. Und das werde ich dem Kollegen natürlich auch hier sagen.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes befinden sich derzeit 60 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft. Weitere 55 dürfen nicht ausreisen. Auch das will Sozialdemokrat Maas auf den Tisch bringen. Eine klare Sprache der Bundesregierung fordert Omid Nuripur. Die Verhaftung des Anwalts verstößt gegen alle diplomatischen Gepflogenheiten, betont der grüne Außenpolitiker. Auch er sieht für die Asylsuchenden in Deutschland ein Risiko darin, dass die türkischen Behörden nun im Besitz von deren Aussagen sind. Auch Vertreter der Regierungsparteien zeigen sich besorgt, Christdemokrat Jürgen Hart.
Ich bin der Meinung, dass die Bundesregierung ganz klar sagen muss, dass das ein absolutes No-Go ist in unseren Beziehungen und dass auch die Öffentlichkeit wissen muss und die Wirtschaft wissen muss, dass Erdogan mit diesen Maßnahmen das Vertrauen in den türkischen Rechtsstaat weiter erschüttert.
Der Rechtsanwalt Dündar Kelolu vom Flüchtlingsrat Niedersachsen beklagt gegenüber unserem Sender, dass die deutschen Behörden mittlerweile zu häufig mit sogenannten Kooperationsanwälten zusammenarbeiteten, um die Anträge von Asylsuchenden zu prüfen.
Vor dem sogenannten Militärputsch in der Türkei waren solche Recherchen eher eine Ausnahme. Man ist dazu übergegangen, das zum Regelfall zu machen. Ich gehe davon aus, dass die türkischen Stellen inzwischen an Tausenden von Daten gelangt sind. Denn fast jeder zweite Fall, ist unsere Erfahrung, wird inzwischen recherchiert.
Ob Asylanträge jener, deren Daten und Aussagen nun im Besitz der türkischen Behörden sind, abgelehnt werden können, dürfte hierzulande weiter für Diskussionen sorgen. Hinter allem steckt die Sorge vor einer Bedrohung durch den türkischen Geheimdienst auch auf deutschem Boden. Innenminister Horst Seehofer allerdings lässt über seinen Sprecher erklären,
dass eine unmittelbare Lebensgefahr jetzt für die in Deutschland befindlichen Asylantragsteller existiert. Das kann ich so nicht bestätigen.
Das BAMF, das Bundesamt für Migration, soll nun im Einzelfall entscheiden, wer akut gefährdet sein könnte.
Frank Kapellan berichtete über die Diskussion über den in der Türkei festgenommenen Vertrauensanwalt der deutschen Botschaft. Es gibt noch ein zweites Thema, das derzeit die deutsch-türkischen Beziehungen belasten könnte. Hierbei geht es um den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien und deutsche Panzer. Bilder aus Nordsyrien werfen die Frage auf, ob deutsche Leopard 2 Panzer, die an die Türkei geliefert worden waren, dort jetzt in die Hände von Dritten gelangt sein könnten. Islamistischen Rebellen, die mit der Türkei verbündet sind. Nadine Bader mit den Einzelheiten.
Deutsche Panzer, die von Rebellen in Syrien eingesetzt werden. Die Bundesregierung sagt, sie habe darüber keine Erkenntnisse. Aber Medienberichten zufolge sind islamistische Rebellen in Syrien von der türkischen Armee mit Leopard 2 Panzern ausgestattet worden. Bilder sollen sogar Kampfhandlungen mit den deutschen Panzern zeigen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums Tillmann von Plüskow sagt, der Bundesregierung seien die Bilder bekannt.
Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wo diese Bilder aufgenommen wurden, was diese Bilder genau beinhalten. Auch das ist nicht genau ersichtlich. Wir haben derzeit keine eigenen Erkenntnisse daran, dass die Türkei sich nicht an die Endverbleibserklärung hält.
Denn es ist der Türkei untersagt, die Panzer ohne vorherige Zustimmung der Bundesregierung an Dritte weiterzugeben. Die Lieferungen der Leopard 2 Panzer an den NATO-Partner Türkei liegen zum Teil schon Jahre zurück. Auch die rot-grüne Regierung unter Schröder hatte solche Exporte genehmigt. Es folgten weitere Lieferungen unter Bundeskanzlerin Merkel. Der Grünen-Sprecher für Sicherheitspolitik Tobias Lindner hält es für einen Fehler, dass die Grünen damals in der Regierung Schröder zugestimmt hatten.
Man hatte ja damals schon von grüner Seite aus Bedenken und darauf bestanden, dass es so eine Endverbleibsklausel gibt. Aus dem Frühling, den die Türkei zu Anfang der Amtszeit von Herrn Erdogan hatte, wo sich eine Menschenrechtslage durchaus vor 20 Jahren mal verbessert hat, da ist nichts daraus geworden. Die Menschenrechtslage hat sich geändert, die Leopard 2 Panzer sind immer noch da.
Unklar ist derzeit, in welcher Form sich die Bundesregierung um Aufklärung bemüht. Grünen-Politiker Lindner verlangt von der Bundesregierung, Auskunft bei der türkischen Regierung einzuholen und sich darum zu bemühen, über Nachrichtendienste und befreundete Nationen zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen. Auch die linken Politikerin Sevim Dadelen fordert Konsequenzen.
Die Bundesregierung sollte den türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt umgehend einbestellen und auf eine Aufklärung der Weitergabe der Leopard 2 Panzer an diese islamistischen Terrororganisationen drängen. Und die Türkei muss mit den Belegen der sogenannten Freien Syrischen Armee konfrontiert werden, die ja eben diese Panzer dort benutzt.
Sollten sich die Vorwürfe erhärten, ist Dadelen dafür, die militärische Zusammenarbeit mit der Türkei zu beenden.
Bundesfinanzminister Scholz geht nicht davon aus, dass Deutschland vor einer Rezession steht. Das betonte er heute beim Bankenkongress in Frankfurt. Die letzten Wirtschaftszahlen hatten ja gezeigt, Deutschland ist knapp an einer Rezession vorbeigeschlittert. Beim Bankenkongress geht es neben der allgemeinen Wirtschaftslage auch um das Thema Negativzinsen. Bundesbankpräsident Weidmann betonte, dass die negativen Zinsen die Banken zunehmend belasteten und natürlich auch die Sparerinnen und Sparer. CSU-Chef Markus Söder hatte sich angesichts negativer Zinsen für eine steuerliche Entlastung stark gemacht. Theo Geers berichtet aus Berlin.
Kein Kommentar, heißt es offiziell aus dem Bundesfinanzministerium zum politischen Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder, Negativzinsen von der Steuer absetzen zu können. Zu heiß ist das Eisen. Hintergrund ist unter anderem, dass es auch schon in der Vergangenheit negative Zinsen gab, etwa indem die Inflationsrate höher war als der Nominalzins, den eine Bank auf Spareinlagen gewährte. Auch das waren Negativzinsen, nur mit anderen Zahlenwerten. Mehr Gewicht hat aber, dass schon Wolfgang Schäuble zu seiner Zeit als Bundesfinanzminister vorgebaut hat. Negativzinsen, so lautet die Bestimmung seit 2015, sind steuerrechtlich keine Zinsen, die ein Anleger als Verlust geltend machen kann. Heißt übersetzt, Finanzämter müssen Negativzinsen auf Spareinlagen als eine Verwahr- oder Einlagegebühr behandeln. Und die sind bei Kleinanlegern als Werbungskosten im Sparerfreibetrag bereits berücksichtigt. Dieser Pauschbetrag liegt bei 801 Euro für Alleinstehende und 1.602 Euro für Paare. Damit ist aus Sicht des Finanzministeriums zu staatlichen Hilfen in Zeiten von negativen Zinsen alles gesagt. Doch die Debatte geht weiter. Der FDP-Haushälter Otto Fricke hält einen Ausgleich über die Steuer auch ordnungspolitisch für falsch. Der Staat sei nicht dafür da, in Geldfragen den Bürgern über ein Rundum-Sorglos-Paket die Verantwortung für eigene Entscheidungen abzunehmen, sagt Fricke am Morgen im Deutschlandfunk.
Es wird dazu führen, dass weiterhin jeder sagt, ja wieso, mein Sparkonto ist doch sicher, die Staatsanleihe ist doch sicher, ich muss mich nicht verändern. Und wir müssen erkennen, dass wenn eine Welt sich um uns herum verändert und es eben aufgrund der expansiven Geldpolitik negative Zinsen von der Europäischen Zentralbank gibt, Banken am Ende das nicht mehr machen können, wenn dann der Staat den Ersatz macht, passiert ja im Endeffekt genau das, was wir nicht wollen. Wir bleiben im Gleichen, wir verändern unsere Struktur nicht und machen alle Bürger glauben, es muss sich nichts verändern, du bist sicher.
Besser, so Fricke, sei es, dass der Staat seinen Bürgern Anlagemöglichkeiten eröffne, die auch in Zukunft Renditen abwerfen. Fricke nennt als Beispiel die enormen Investitionen, die etwa im Bereich Energiewende und Klimaschutz absehbar sind.
Unsere marktwirtschaftliche Intelligenz, die wir haben, die reduzieren wir nach dem Motto, der Staat garantiert es schon. In anderen Ländern funktioniert es so, dass der Staat hilft und da muss der Ansatz sein, dafür zu sorgen, dass Bürger sich an Investitionen beteiligen können. Warum ist es nicht möglich, dass bei dem, was wir an Transformation etwa im Bereich Umwelt haben, und da wird wahnsinnig viel auf uns zukommen, wir können darüber streiten, was es ist, dort den Sparer zu beteiligen, weil es eine sichere Investition ist, zum Beispiel in Stromleitungen, die ich definitiv brauche und wo es Ertrag gibt.
Das Finanzministerium will aber zumindest die Situation weiter beobachten. Dazu gibt es eine Warnung an Banken, die damit liebäugeln, nicht nur Guthaben von Neukunden mit Negativzinsen zu belegen, sondern auch von Bestandskunden. Für Banken gäbe es ein hohes rechtliches Risiko, so das Finanzministerium, Negativzinsen, die die EZB verlange, an Kunden einseitig weiterzugeben.
Theo Geers berichtete aus Berlin. Der Generalstaatsanwalt in Israel erhebt Anklage gegen den noch Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu wegen Korruption. Das wissen wir seit gestern. Was nun aus Netanyahu wird, das wissen wir auch am Tag danach noch nicht so richtig. Während sein politischer Hauptrivale Benny Gantz ihn zum Rücktritt aufforderte, lehnt Netanyahu das ab. Und all das, während es ja politisch gegeben wäre, eine neue Regierung zu bilden. Tim Aßmann berichtet.
Am Tag danach ist das politische Israel noch dabei, sich zu sortieren. Was bedeutet die Anklage gegen Benjamin Netanyahu für die aktuelle Regierungskrise? Und wie geht es mit dem Premierminister unter Korruptionsverdacht nun weiter? Er selbst hat das für sich schon entschieden. Netanyahu ignoriert die Rücktrittsforderungen aus der Opposition und will so lange im Amt bleiben wie irgendwie möglich. Schon kurz nach Bekanntgabe der Anklage machte Netanyahu einmal mehr deutlich, was er davon hält. Heute Abend sind wir Zeuge eines Umsturzversuches gegen einen Ministerpräsidenten, durch haltlose Anklagen und ein verdorbenes und voreingenommenes Ermittlungsverfahren. Netanyahus Angriffe gegen die Ermittler sind nicht neu, haben mit der Anklageerhebung aber nun an Schärfe gewonnen. Nicht nur Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit sieht die Gefahr, dass das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat und seine Institutionen durch Netanyahus Verhalten Schaden nimmt. Mandelblit nutzte die Bekanntgabe der Anklage für einen eindringlichen Appell. Ich fordere alle auf, vor allem die Spitze des Landes, distanziert euch von dieser aggressiven Sprache gegen die Ermittlungsbehörden. Das muss verurteilt werden. Es geht darum, sich vor die Justizbehörden zu stellen, die die Bürger vor Verbrechen schützen. Rund 3 Jahre lang wurde gegen Netanyahu ermittelt. Nun soll er wegen mehreren möglichen Fällen von Korruption vor Gericht. Am schwersten wiegt der Vorwurf der Bestechlichkeit. Der Regierungschef, der zeitweise auch Kommunikationsminister seines Landes war, soll dem größten Telekommunikationskonzern Israels wettbewerbsrechtliche Vorteile verschafft haben, im Gegenzug für positive Berichterstattung über die Netanyahus auf einer Nachrichtenwebseite der Unternehmensgruppe. Wegen des Versuchs ähnlicher Absprachen mit einem Zeitungsverleger und der Annahme von Luxusgeschenken wird sich Netanyahu wegen Untreue und Betrugs verantworten müssen, voraussichtlich aber erst im kommenden Frühjahr. Der Regierungschef hat das Recht, beim Parlament Immunität zu beantragen. Doch aufgrund der aktuellen Regierungskrise ist das Parlament voraussichtlich noch monatelang nicht voll handlungsfähig. Zum Problem für Netanyahu könnte allerdings schon vorher seine eigene Partei werden. Wenn es ein weiteres Mal zu Neuwahlen kommt, muss der Likud erneut mit Stimmenverlusten rechnen. In dieser Situation bringt sich der Ex-Minister und Netanyahu-Rivale Gideon Saar für eine mögliche Kandidatur um die Parteiführung in Stellung. Bisher aber hält der Likud noch zu seinem Vorsitzenden. Der Abgeordnete Miki Sohar ist ein Vertrauter Netanyahus. Bei den nächsten Wahlen wird die Öffentlichkeit das Schicksal Netanyahus bestimmen, niemand sonst. Niemand wird sich trauen, gegen den gewählten Parteivorsitzenden zu kandidieren. Es kann durchaus sein, dass es einige gibt, die doch gegen ihn antreten, aber sie werden haushoch verlieren bei den Vorwahlen für die Parteiliste, falls die überhaupt abgehalten werden. Netanyahu wird der Kandidat des Likud für die nächsten Wahlen bleiben. Dass diese Wahlen noch vermieden werden können, erscheint aktuell unwahrscheinlich. Bis zum 11. Dezember haben alle Parlamentsabgeordneten Zeit, sich eine Mehrheit der 120 Sitze zu organisieren. Doch derzeit zeichnet sich eine solche Mehrheit nicht ab. Und so steuert Israel auf die dritten Wahlen in weniger als 12 Monaten zu.
Tim Assmann berichtete aus Israel. In Hongkong gilt vorübergehend wieder ein Vermummungsverbot, obwohl das oberste Gericht dieses eigentlich für verfassungswidrig erklärt hatte. Zur Begründung verwies das Gericht jetzt auf die äußerst außergewöhnlichen Umstände, denen Hongkong derzeit gegenübersteht. Die Proteste dort dauern an, auch in ihrer Heftigkeit. Trotzdem finden am Sonntag Bezirkswahlen statt. Ruth Kirchner hat eine junge Frau getroffen, die für einige Zeit an der Besetzung der Universität beteiligt war.
Die 16-Jährige nennt sich Karen. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen, ihr Gesicht nicht zeigen. Sie trägt eine Maske, die Mund und Nase bedeckt. Wir treffen uns im Stadtteil Lam Tin, 20-stöckige einfache Hochhäuser, rund eine Stunde Fahrzeit außerhalb des Stadtzentrums. Karen hockt in Jogginghose und schwarzem T-Shirt auf Treppenstufen unter einem großen Banyanbaum. Seit im Juni die Massenproteste in Hongkong begannen, hat sie sich mehr und mehr politisiert. Anfangs war ich nicht sehr aktiv, aber seit August und September bin ich immer ganz vorne mit dabei. Ihre Eltern finden das nicht gut, lassen die Tochter aber gewähren. Auch bei der Besetzung der Polytechnischen Universität im Stadtteil Kowloon hat Karen mitgemacht. Hunderte hatten vor über einer Woche das Gelände belagert, darunter viele Jugendliche. Anfangs war es noch ganz friedlich, doch dann kam sehr viel Polizei. Wir wollten sie davon abhalten, auf den Campus zu kommen. Sie schrien uns an. Dann setzten sie sehr viel Tränengas ein. Die Polizei regelt das Gelände ab, geht mit Tränengas, Wasserwerfern und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor. Die wehren sich mit Steinen, Molotow-Cocktails, vereinzelt sogar mit Pfeil und Bogen. Die Bilder der Straßenschlachten gehen um die Welt. Sie selbst habe keine Brandbomben geworfen, sagt Karen, aber geholfen, Brandsätze zu bauen, habe sie schon.
Both of the violence not right.
Eigentlich ist die Gewalt von beiden Seiten nicht richtig. Aber wenn die Polizei als erstes Tränengas gegen uns einsetzt, dann sind Brandbomben okay. Die Polizei macht klar, wer aus der Uni raus will, muss sich stellen und wird festgenommen. Karen wird von Gummigeschossen getroffen, blutet am Kopf, muss ins Krankenhaus. Ihre Personalien werden festgestellt. Weil sie noch minderjährig ist, wird sie nach Hause geschickt. Ich kann jederzeit angeklagt werden, aber trotzdem habe ich noch Glück gehabt. Ich bin rausgekommen. Andere sind noch auf dem Unigelände und ihre Lage ist schlimmer als meine. Die Angst vor einem blutigen Ende der Belagerung treibt Eltern und Angehörige auf die Straße. Auch Kirchenvertreter und Politiker versuchen zu vermitteln. Mit Erfolg. Anfang der Woche geben die meisten Besetzer erschöpft auf. Rund 800 Menschen verlassen den Campus. Erwachsene werden festgenommen. Minderjährige nicht. Doch allen drohen Anklagen und hohe Haftstrafen wegen Aufruhrs. Karen sagt, sie habe keine Angst. Ich habe keine Angst vor einer Anklage. Anfangs war ich besorgt, dass mir oder meiner Familie etwas zustoßen könnte. Aber jetzt bin ich mental auf alles vorbereitet. Ob es in ihrem Fall tatsächlich zu einem Verfahren kommt, ist offen. Zunächst geht sie weiter zur Schule, paukt Mathe, Englisch und Physik und will auf jeden Fall weiter demonstrieren gegen Polizeigewalt und für mehr Demokratie in Hongkong.
Ruth Kirchner berichtete aus Hongkong. Ärzte ohne Grenzen warnt die griechische Regierung dringend davor, die Flüchtlingslager auf 5 griechischen Inseln einfach zu schließen. Michael Lehmann.
Mit drastischen Worten warnte der Präsident der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen heute in Athen vor einer neuen Flüchtlingskatastrophe in Griechenland. Christos Christou beobachtet für Ärzte ohne Grenzen von Genf aus die weltweite Lage von Migranten und koordiniert Hilfe. Er berichtete von Tausenden neu auf die griechischen Inseln gekommenen Flüchtlingen, die ohne medizinische Versorgung völlig auf sich allein gestellt seien. Die Hilfsteams werden zunehmend sogar mit Kindern konfrontiert, die aus Verzweiflung Selbstmordversuche unternehmen und so gut wie keine psychologische Betreuung bekommen. Dass die griechische Regierung in dieser Woche eine Schließung der sogenannten Hotspots, also der überfüllten Flüchtlingslager mit Registrierungszentrum auf 5 griechischen Inseln angekündigt hat, verschärft die Lage dort für die Flüchtlinge nach Ansicht von Ärzte ohne Grenzen weiter. Der Präsident der Organisation Christou forderte Griechenland, aber auch die anderen Länder der Europäischen Union auf, endlich mehr zu tun für eine menschenwürdige Versorgung der im Moment 37.000 Migranten auf den griechischen Inseln.
Michael Lehmann berichtete aus Griechenland zum Ende dieser Informationen am Abend, am 22. November 2019. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss.